Hallo und herzlich willkommen zurück am Lagerfeuer. Wir sind mitten in der Serie zum Unser-Vater-Gebet, beziehungsweise neigen uns hier schon ein bisschen dem Ende zu dieses bekannten Gebets. Heute geht es um die Zeile «Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen». Wieder ein Gebet, eine Zeile, die Sprengstoff enthält, denn es geht hier um das Verhältnis von Gott zu dem, was hier das Böse genannt wird. Und am Ende dieser Podcast-Folge, wie immer in dieser Serie, auch eine Meditation von meiner RefLab-Kollegin Jana Horstmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Unter freiem Himmel. Das Lagerfeuer für Nomaden-ChristInnen. RefLab. Führe uns nicht in Versuchung, das ist die einzige negativ formulierte Bitte im Unser-Vater-Gebet. Und es gibt auch die These, dass diese Bitte später hinzugekommen ist. Zum einen deswegen, weil sie ebenso dem Negativen, auch dem Bösen, mehr Raum gibt, als das in den vorherigen Bitten der Fall ist, wo der Blick auf Gott gerichtet ist, wo der Blick auf die Versorgung und das Vertrauen gerichtet wird. Und hier legt ja die Formulierung schon fast ein bisschen nahe, dass Gott die Macht ist, die uns ins Böse führt oder zumindest in die Versuchung zum Bösen führt. Das ist ein Spannungsfeld, das hier aufgemacht wird. Und zum einen auch die sprachliche Formulierung mit dem «und», das ist die einzige Bitte, die mit einem «und» beginnt, und auch den Nachsatz «sondern erlöse uns von dem Bösen», ist eine sehr lange Bitte, wenn man die vorherigen anschaut. Deswegen diese These. Es geht hier um das Bild, das man von Gott hat. Führt einen Gott aktiv in Versuchung, stellt einen Gott aktiv manchmal auf die Probe. Die meisten TheologInnen sagen nein, und wir werfen hier wie immer einen Blick in die Bibel. Das Thema Versuchungen und Prüfungen kommt immer wieder vor. Der bekannteste hier ist natürlich der Hiob, dessen ganze Geschichte sich darum dreht, dass sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Gott lässt zu, dass dem Hiob seine Familie, sein Hof, seine Tiere, sein Reichtum weggenommen wird, seine Gesundheit auch, um zu schauen, ob er dann Gott abschwört. Das ist die ganze Story dieser Geschichte. Dann haben wir zum Beispiel auch Abraham, dessen Glaube hier tatsächlich, da steht es so, Gott stellt ihn und seinen Glauben auf die Probe, er befiehlt ihm, seinen Sohn zu opfern, und greift dann im letzten Moment ein. Und dann gibt es natürlich auch die Geschichte der Versuchung von Jesus. Da gibt es die Erzählung, dass Jesus vom Teufel, vom Satan, auf einen Berg geführt wird. Und da wird ihm aller Reichtum und alle Macht, die er eigentlich hätte, vor Augen geführt, wenn er denn diese Macht nur demonstriert, wenn er auf die Anliegen und die Anfragen des Teufels eingehen würde. Und Jesus widersteht, aber eben, man kann hier sagen, Jesus, der das Vaterunser lehrt, dieses Gebet, spricht hier aus eigener Erfahrung. Eine Versuchung jetzt im positiven Sinne war es nur bei Jesus, also im positiven Sinne meine ich, dass man in Versuchung geführt wird, dass etwas einen anlockt, etwas anzieht und man deswegen dann dem, woran man eigentlich glaubt, untreu wird. Und sonst sind es immer Versuchungen eigentlich im Negativen, negative Dinge, trotz denen dann die Person immer noch Gott vertraut. Es gibt auch einige sonstige Bibelstellen im Neuen Testament, die sich mit dem Leben einer gläubigen Person befassen und mit dem Thema Versuchung oder Glaubensprüfung. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus selber, die Menschen sollen beten, dass sie nicht in Versuchung geraten. Deswegen passt eigentlich diese Zeile des Vaterunsers auch gut dazu. Dann gibt es eine Stelle im 1. Korintherbrief, wo steht, dass Gott nicht zulässt, dass gläubige Menschen über das Erträgliche hinaus versucht werden. Und im Jakobusbrief steht sogar, Gott führe niemanden in Versuchung, sondern man gerate in Versuchung allein aus persönlichen Begierden. Und dann aber auch noch dort und auch im 1. Petrusbrief, durch Prüfung wird der Glaube stark und bewährt sich. Also das wird als Zusage formuliert an Menschen, die sich gerade als geprüft empfinden, die sich da als mittendrin empfinden. Ich merke hier schon, es gibt wie zwei verschiedene Arten von Versuchung zu sprechen. Darauf komme ich später nochmal. Das eine ist so die Verlockung, neben Gott untreu zu werden, wenn man so sprechen möchte. Und das andere ist die Glaubensprüfung, die Krise, die schwierige Lebenssituation, die einen dazu bringen könnte, die Existenz eines liebenden Gottes zu hinterfragen. Jemand hat mich im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, dass wir von Gott als dem guten Hirten sprechen, der seine Schafe zu blühenden Weiden führt und an frisches Wasser. Also Gott führt zum Guten, Gott führt nicht in die Versuchung. Ja, das einfach ein paar Hinweise. Es gibt eine Alternative, die sogar Papst Franziskus begrüßt, und zwar: überlass uns nicht der Versuchung. Also Gott, lass uns nicht in Versuchung geraten. Das ist etwas passiver. Gott ist da nicht derjenige, der die Versuchung herbeiführt, sondern derjenige, der verhindern kann, dass man hineingerät. Papst Franziskus hat erlaubt, dass man diese Übertragung verwendet, diese Übersetzung verwendet, und mehrere Sprachregionen haben das Unser Vater daraufhin angepasst, darunter in der Schweiz die italienische und die französische Version. Die sagen jetzt eben nicht mehr: Gott, führe uns nicht in Versuchung, sondern lass uns nicht in Versuchung kommen. Die Frage nach dem Verhältnis von Gott und dem Bösen, das ja dann im nächsten Satz vorkommt, sondern erlöse uns von dem Bösen, also der Gegensatz, Gott, der einen nicht in Versuchung geraten lässt, sondern im Gegenteil herauszieht, herausreißt aus dem Bösen. Diese Frage ist ein riesiges Fass, das will ich jetzt hier nicht zu stark auftun, aber man muss es ja ansprechen. Also nur kurz, wir haben hier diese Kombination der Versuchung mit dem Bösen. Mir leuchtet ein, dass Versuchung als etwas empfunden werden kann, dem man sich als Mensch nicht gewachsen sieht. Also eine Versuchung ist etwas, das enorme Kraft manchmal braucht, zu widerstehen oder Gott trotzdem treu zu bleiben. Und da stellt man das wie, also psychologisch könnte man das so wahrnehmen, es ist wie eine stärkere Macht manchmal als mein bewusster Wille. Und es leuchtet mir ein, dass das dann auch von Menschen so empfunden werden könnte, als sei es wie eine zusätzliche fremde Macht, eine übermenschliche Macht, die einen da anzieht oder bedrängt, das Böse. Also dass man das dann halt in Ermangelung anderer Erklärungen auch Gott zugeschrieben hat. Ich werde hier über meinen Willen geprüft, das muss also von Gott kommen. Martin Luther hat mal geschrieben, man fliehe von Gott zu Gott hin in diesem Gebet. Das finde ich jetzt persönlich nicht befriedigend. Mich spricht eher die Aussage von Karl Barth an, dass Gott zum Bösen nur die Beziehung hat, dass er es nicht will. Also eigentlich eine Negativbeziehung. Nun sind aber schwierige Dinge, Probleme, Herausforderungen bis hin zu dem wirklich Schlimmen, was alles auf der Welt geschieht und wovon man tagtäglich auch in den Medien hört, das ist ja eine Realität auf der Welt. Und manchmal ist es so, dass es den Anschein machen könnte, als stecke da tatsächlich eine böse Macht dahinter. Und seien das nicht einfach böse Dinge, die Menschen tun. Erlöse uns von dem Bösen, das könnte man tatsächlich entweder sachlich oder auch maskulin lesen, also der oder das Böse. Was das Unser Vater angeht, da sind sich TheologInnen relativ einig, dass es eine sachliche Form der Sprache ist. Also nicht das personifizierte Böse, wie man es vielleicht im Teufel, im Satan verstehen könnte und das dann eben ein, in diesem Falle, maskulines Pronomen hätte. In der Bibel kommt es aber immer wieder vor, dass jemand in Versuchung kommt und dann auch ein Ankläger, ein Versucher dargestellt wird. Also ich habe vorhin schon Hiob erwähnt und Jesus mit ihren Versuchungen. Da hat es beide Male den Teufel, der Ankläger, den Satan. Satan ist hebräisch für der Ankläger. Und auch im Neuen Testament kommen beide Begriffe vor, Satan, aber auch Teufel, also Diabolos. An dieser Stelle im Unser Vater wird aber Poneros verwendet, ein griechischer Begriff für böse Sein. Also auch das deutet darauf hin, dass hier nicht erlöse uns von dem Bösen, also aus den Krallen des Satans im Prinzip gemeint ist, sondern dass das Böse allgemeiner zu verstehen ist. Was ich schön finde an dieser Formulierung, erlöse uns von dem Bösen, wenn man das im griechischen Text anschaut, dann steht da ein Verb, das bedeutet auch zu sich heranziehen. Also zieh uns zu dir heran, weg von dem Bösen. Das finde ich eine ganz schöne Formulierung, weil wir hier wieder bei dieser vertrauensvollen menschlichen Beziehung zu Gott sind, die auch in den anderen Zeilen des Vaterunsers vorkommt. Zieh uns heran zu dir vor dem Bösen. Damit schließe ich diesen Exkurs zu dem Bösen ab hier in dieser Podcast-Folge und komme nochmal zurück zur Versuchung. Was ist die Versuchung? Diese Zeile, führe uns nicht in Versuchung, das lässt bei mir auch das anklingen, was Jesus betet am Schluss seines Lebens, als er in diesem Olivenbaumgarten ist und betet, Gott, wenn es Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass nicht zu, dass sie mich verhaften und umbringen, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. So ein berühmtes Gebet von Jesus. Und das klingt auch bei mir an in dieser Formulierung, führe uns nicht in Versuchung. Man betet, dass schwierige Dinge im Leben gar nicht erst auftreten oder aber schnell vorbeigehen. Ich kenne solche Gebete sehr gut. Also ich bete zum Beispiel häufig, Gott beschütze uns auf dieser langen Autofahrt oder so. Oder hilf, dass kein Unfall geschieht oder so. So eigentlich naive Gebete finde ich um Schutz irgendwie, weil es naiv meine ich, weil ich ja genau weiß, dass trotzdem etwas passieren kann. Aber ich kenne solche Gebete ziemlich gut und auch bei Jesus war es ja so, Gott ließ diesen Kelch nicht an ihm vorübergehen, sondern das kam dann so, dass er verhaftet und getötet wurde schlussendlich. Deshalb, man weiß, es passieren schlimme Dinge im Leben. Menschen werden krank, sterben, Dinge gehen schief in größerem oder im kleineren Ausmaß. An Gott zu glauben bedeutet nicht, dass das Leben einfacher wird als ohne Gott. Also es gehören Dinge zum Leben, die mir Mühe machen, mich herausfordern. Und manchmal wird ja auch der Glaube in Frage gestellt. Und darum geht es jetzt in dieser Zeile des Gebets, dass man nicht in Versuchung kommen soll, vom Glauben abzufallen oder sich von Gott wegzuwenden. Eine Versuchung sehe ich, wie schon früher angesprochen, so vor allem auf zwei Arten. Zum einen die Versuchung, dass man eigentlich wüsste, was richtig wäre, was man eigentlich tun wollen würde, wenn man so leben würde, wie Gott es möchte. Aber plötzlich braucht es in einer Situation mehr Willensstärke, das tatsächlich zu tun, mehr Mut, zu dem zu stehen, was einem wichtig ist. Und das sind vermutlich die Lebenssituationen, in denen einem beim Beten dieses Gebet, führ uns nicht in Versuchung, auch ganz konkrete Situationen vor Augen stehen, wenn man das betet, dass man genau weiß, was man jetzt hier darunter versteht. Also man ist eigentlich schon mittendrin in der Versuchung. An solchen Herausforderungen kann man scheitern. Das passiert mir persönlich natürlich auch. Aber das sind auch nicht so Prüfungen, wo Gott nachher kommt, ja, okay, hier hast du versagt und das war's jetzt mit uns. Ich lasse dich jetzt alleine. So ist es ja nicht und deswegen glaube ich auch nicht, dass primär in dieser Zeile diese moralischen Versuchungen gemeint sind. Versuchung, das kann auch eine Glaubenskrise sein. Also die existenzielle Frage, die vermutlich ihr alle auch kennt, angesichts von schwierigen Welt- und Lebenssituationen, dass man sich fragt, wie kann ein Gott, der einen trägt und liebt, so etwas zulassen? Gibt es diesen Gott überhaupt? Oder sitze ich hier irgendeiner religiösen Illusion auf? Wo ist Gott in dieser Situation? Das finde ich zutreffend, weil ich glaube, in diesem Gebet wird ausgedrückt, dass genauso wie Glaube ein Geschenk Gottes ist, dass auch nur Gott einen davon bewahren kann, das Vertrauen in Gott zu verlieren. Ich habe in einem Kommentar zum Unser Vater gelesen, dass es hier um das Risiko des Unglaubens geht. Und die betende Person erflehe von Gott, den Glauben nicht schutzlos dem Zweifel auszuliefern. Das finde ich ganz eine treffende Formulierung. Man betet zu Gott, dass Gott den eigenen Glauben nicht schutzlos dem Zweifel ausliefert. Und ich glaube, das ist auch gemeint, wenn im Neuen Testament steht, dass Versuchungen und Prüfungen den Glauben schlussendlich stärken. Weil diese Stellen, in denen das steht, immer Menschen zugesprochen werden, die sich gerade in einer Glaubenskrise befinden und die sich daran vielleicht festhalten können. An dem Vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint, das in dieser Situation angekratzt wird. Versuchung als etwas, was einen von Gott trennen will. Deswegen kann man eigentlich diese Zeile, führe uns nicht in Versuchung, auch so beten, lass mich nicht allein, Gott. Halte mich fest, Gott. Das finde ich eine schöne Übertragung und eine treffende Übertragung. Die Übersetzung, überlass uns nicht der Versuchung, entspricht deswegen eigentlich aus meiner Sicht auch treffender dem, was in den biblischen Texten über Versuchung und Prüfung gesagt wird. Also dass Gott manchmal das Okay gibt, dass der Glaube auf die Probe gestellt wird, Und dass man betet, dass Gott das nicht tut, aber dass Gott in all diesen Prüfungen dann doch dabei ist und einen nicht alleine lässt. Glaube macht das Leben nicht einfacher. Ich denke, der Punkt ist aber, dass Gott hilft oder dass der Glaube an Gott hilft, das Vertrauen Gottes und das Vertrauen in Gottes Anwesenheit hilft, Dinge zu überstehen, die schwierig sind. Und ich habe mal ein Video dazu gemacht und einen Blogpost, ich spüre Gott nicht. Das kannst du vielleicht, wenn du dieses Gefühl kennst, auch nochmal nachhören oder nachlesen. Ich verlinke das in den Notizen. Ich glaube nicht, dass man Gott immer spürt. Es gibt dieses Gedicht von den Spuren im Sand, wo man rückblickend sieht, da wo ich mich alleine gefühlt habe, waren zwei Spuren da, Gott war da und hat mich begleitet. Ich kenne aber Lebenssituationen, wo ich wirklich überzeugt davon war, hier bin ich jetzt allein. Ich merke nichts von Gottes Anwesenheit. Und ich glaube, dass man das dann, wie dass man den Blick da weiten muss und nicht nur diesen inneren Frieden suchen muss, den man manchmal halt nicht verspürt, sondern dass sich Gott auch zeigen kann in anderen Menschen, die einen wie Engel manchmal in einer Lebenssituation begleiten oder tragen. Oder dass es irgendwie andere Anwesenheitsformen von Gott gibt. Und sei es nur das Wissen darum, dass es immer einen Ort gibt, wo ich auch meine Wut und meine Zweifel deponieren kann und dass Gott das aushält. Die Theologin Magdalene Fretlö hat diese Zeile des Gebets als Ort der Klage bezeichnet, wo man Gott auch anklagen und trotzen kann. Und diese Bitte übersetzt mit einem großen Warum Gott, ich verstehe es nicht. Das ergibt aus meiner Sicht total Sinn und führt ein bisschen weg von dieser sehr moralisierenden Ansicht, dass Versuchung einfach etwas ist, was uns da in den Blick gestellt wird und was einen weglocken möchte von Gott. Dass eigentlich die eigentliche Versuchung oder Glaubensprüfung darin besteht, dass man glauben soll, dass man alleine ist in schwierigen Situationen, sondern dass man, dass Gott sich einem zeigt auf ganz verschiedene Art und Weise. Ich bin gespannt, was du darüber denkst. Schreib mir sehr gerne einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge in deiner Podcast-App oder auch auf reflab.ch. In 2 Wochen geht es dann weiter mit dem Schluss des Unser Vaters und jetzt nach dem Outro noch die Meditation von Jana. Bleib dran und wir hören uns bald wieder. Tschüss!
Wie erlösungsbedürftig bin ich? Versuch macht klug, hat meine Oma immer gesagt. Versuchung macht auch klug. Zumindest weiß ich dann, wer oder was mich versucht und was nicht. Denn ich kenne sie. Die Versuchungen schlafen neben mir im Bett. Sie treten mir auf die Füße, wenn ich versuche, einen geraden Schritt zu gehen. In meinen Gedanken tanzen sie um sich selbst, bis ich sie nur noch ihre Kreise ziehen sehe. Mir wird schwindelig. Das Blickfeld verschwindet, mein Körper will fliehen. Erlösung ist auch nur ein anderer Ausdruck für weit weg vom Leben. Wie erlösungsbedürftig bin ich, wenn ich mich so umsehe? Erlöse uns von dem Geld, von Social Media, von den ganzen Herzinfarkten und Krebserkrankungen und dem schlechten Gewissen, das ich habe, wenn ich mal wieder bei McDonald's gegessen habe. Erlöse uns von den To-Dos und den Businessplänen, von Kreditrückzahlungen und den Hitzewellen. Erlöse uns von der Verzweiflung. Und ich frage mich, wie erlösungsbedürftig bin ich wirklich? Was erhoffe ich mir dadurch von dir? Erlöse mich. Mach mich losgelöst von dem, was mich zu Boden ringt, mich kettet und fesselt, was mich an meine Grenzen bringt, nimm von mir, mach es mir leicht zu sein. Lass doch die Äpfel und die Verheißung sein. Lass doch all die Gelder und Geschenke, die verkauften Daten und die verdrehten Fakten, die uns nur Zerstreuung brachten. Lass das doch sein, möchte ich Gott anstreien, aber mein Rufen und Weinen erreicht nur mich. Ich klage mir vortrefflich selbst ins Gesicht. Alles nur eine Frage der Ausrichtung. Und trotzdem, lass unsere Köpfe wieder klaren Geistes sein, weniger kleingeistig, mehr großzügig, für mehr Verzückung der berührenden Art. Das wäre fein. Weil Spüren und Fühlen sich nicht auf Verheißungen reimt. und sich unsere Zeit auf dem Glasboden verteilt bis aufs letzte Körnchen. Und ich bin selbst schuld.